بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Heute machen wir inshallah ta'ala mit dem 53. Unterricht weiter, Thema Buyu'. Heute geht es dann um das Thema Wadi'a. Wadi'a ist das anvertraute Gut. Sprachlich gesehen kommt es von Wada'a. Wada'a bedeutet etwas zurücklassen, etwas verlassen, etwas lassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Dein Herr hat dich weder verlassen, noch hasst er dich. Und das arabische Wort وَدَّعَ kommt vom Verb وَدَعَ, das die gleiche Wurzel ist wie von وَدِعَ. Gesetzlich gesehen verstehen wir unter وَدِعَ eine Wakala hinsichtlich der Aufbewahrung von Mal und Ähnlichem. Und da die Wadi'a eine Form der Wakala ist, gelten auch die gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie für eine Wakala. Unter Mal verstehen wir alles islamisch Wertvolle wie Gold, Silber und Ähnliches. Und mit Ähnlichem, in der Definition und Ähnliches, ist gemeint alles, was man nicht als wirklich als Vermögen bezeichnen kann, zumindest nach manchen Gelehrten, ein Mushaf, denn es gibt einige Ulema, die das nicht erlauben, die den Mushaf-Verkauf verbieten, aber so etwas kann auch als Wadi'a gelten. Dann haben wir ein paar Begriffe, die Personen, die bei so einem Vertrag dabei sind. Derjenige, der sein Eigentum zum Bewahren aufgibt, das ist der Mudi'. Mudi'. Und dann haben wir die Person, die die Wadi'a bei sich aufbewahrt, ja, das ist der Mudi' oder Mudi'indahu. Und das Aufzubewahrende, wie schon gesagt, nennt man Wadi'a, und auch der Vertrag an sich heißt Wadi'a. Die Gesetzlichkeit ist bewiesen durch den Koran, der Sunnah und auch aufgrund des Ijma'. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern auszuhändigen. Diese Beweisführung ist natürlich keine starke Beweisführung, weil Allah subhanahu wa ta'ala ordnet zwar an, die anvertrauten Güter den jeweiligen Leuten auszuhändigen. Manche schließen daraus, dass es vorher rechtmäßig in der Hand des Mudi' war, aber das ist natürlich nicht zwingend der Fall. Deswegen ist dieser Beweis eher eine Andeutung, auf Arabisch Istinas. In der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam lesen wir, dass der Prophet sagt, أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. Händige das Anvertraute demjenigen aus, der es dir anvertraut hat, und betrüge nicht denjenigen, der dich betrügt. Und der Prophet, wie wir wissen, war selbst ein Mudi' schon in der vorislamischen Zeit und auch in der islamischen Zeit. Und deswegen, als er ausgewandert ist, ordnete Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu an, diejenigen Sachen, die bei ihm aufbewahrt worden waren, dem jeweiligen Eigentümer auszuhändigen und außerdem sind sich die Gelehrten rahimahumullahu ta'ala einig über die Gesetzlichkeit der Wadi'a. Das islamische Urteil darüber ist, das Akzeptieren einer Wadi'a ist eigentlich eine erwünschte Sache. Denn dein Glaubensbruder kommt zu dir und möchte etwas bei dir aufbauen, das für ihn wertvoll ist, und bittet dich darum. Und insofern ist das ist es Mandub, dass man überhaupt diese Sache annimmt. Allerdings, wenn man die Befürchtung hat, mit der Wadi'a nicht ordentlich umgehen zu können, die sie nicht rechtmäßig oder entsprechend ihrer Natur richtig aufbewahren zu können, dann ist es verboten, so etwas anzunehmen. Wenn also jemand zu dir kommt und sagt, hier sind 10.000 Euro, bewahre sie bitte auf, und er ist ein Mensch, er weiß nicht, wo er das Geld hintun soll, und er hat noch nie in seinem Leben so viel Geld vielleicht in der Hand gehabt, dann ist es vielleicht eher sinnvoll, auch so etwas mal abzulehnen. Aber entscheidend ist, wie gesagt, ob man die Wadi'a artgerecht aufbewahren kann. Jemand gibt dir 1 Million Euro, dann ist es sicher nicht artgerecht, das irgendwo im Haus zu verstauen, sondern vielleicht hat man einen Tresor, in dem man das aufbewahren kann, und Ähnliches. Es geht halt um die artgerechte Aufbewahrung. Weil die Wadi'a muss ja nicht unbedingt muss ja nicht Geld sein. Es kann ja auch sein, dass die Wadi'a ein Tier ist, wie ein Pferd und Ähnliches. Manchmal kann aber die Wadi'a auch wajib sein. Und zwar, wenn man sie artgerecht aufbewahren kann und die Aufbewahrung von allem abhängt. Und dann uns keine andere Person gibt, die das machen kann. Dann kann es sein, dass es für eine sogar wajib ist. Zu den Weisheiten der Wadi'a-Gesetze gehört zweifellos, dass Allah subhanahu wa ta'ala dadurch das Vermögen der Menschen schützt. Kann man es selbst nicht aufbewahren, kann man dadurch einen Vertrag mit seinem Glaubensbruder eingehen, und er schützt für einen das Vermögen. Und das Schützen des Vermögens ist eines der wesentlichen Ziele, eines der wesentlichen 5 Ziele dieser Scharia. Außerdem nimmt man eine Last von seinem Bruder ab. Die Beziehungen unter den Gläubigen wird gestärkt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Erbarmt euch denjenigen, die auf der Erde sind, so erbarmt sich auch derjenige euch, der sich im Himmel befindet. Die Stärkung der Muslime wird, die Bindung der Muslime untereinander wird gestärkt, weil dein Bruder weiß, dass du ihm diese Sache nur anvertraut hast, weil du ihm eben vertraust. Und das wird er an dir schätzen. Wodurch kommt der Wadi'a-Vertrag zustande? Wie bei allen anderen Verträgen auch, indem man zum Beispiel in diesem Fall sagt: Nimm das hier als Wadi'a. Ich vertraue dir diese Sache an. Nimm das und behalte es bei dir, bis ich es wieder von dir verlange. Kannst du das für mich bei dir aufbewahren? Das sind alles Aussagen. Ja. Die können eindeutig sein, wenn das Wort Wadi'a fällt. Die können auch mehrdeutig sein. Behalte das hier bei dir. Dann kann sein, behalte das hier bei dir, gemeint ist ein Wadi'a, kann auch sein, als Geschenk gemeint. Es kann auch in Form einer Tat geschehen, wenn eine Person zum Beispiel als Mudar bekannt ist und man bringt ihm eine verschlossene Kiste und schreibt seinen Namen darauf, und die lässt sich nicht öffnen, und übergibt ihm diese Kiste, ohne ein Wort zu sagen. Dann kann das auch als Wadi'a gewertet werden. Der Vertrag an sich, der Wadi'a-Vertrag an sich, was die Verbindlichkeit angeht, er ist beidseitig unverbindlich. Also sowohl der Mudi' als auch der Mudi'. Beide können jederzeit sagen: Ich möchte diesen Vertrag auflösen, und dann muss die Wadi'a an den Eigentümer zurückgegeben werden. Wir haben gesagt, dass Wadi'a ein Spezialfall der Wakala ist. Insofern ist der Mudi' ein Amin. Und er haftet nur bei Ta'addin, das heißt bei Übertretung, oder bei Tafriṭ, das heißt bei Fahrlässigkeit. Beispiel: Jemand hat einem Mudi' ein Auto als Wadi'a gegeben und gesagt, bitte bewahre das hier in deiner Garage auf. Wenn er jetzt dieses Auto nimmt, einschaltet und damit rumfährt, dann ist er kein Amin mehr, sondern wird er dadurch zum Dhamin. Das wäre Übertretung. Oder wenn er Geld bekommen hat zum Aufbewahren, es aber fahrlässig auf den Tisch legt, wo seine Gäste auch immer sitzen. Und dann wird das geklaut. Dann nennt man das fahrlässig, Tafriṭ. oder Ephrat. Und er haftet aber nicht, wenn wenn die Wadi'a zerstört wird durch höhere Gewalt wie ein Erdbeben, ein Blitz oder ähnliches. In diesem Fall, warum? Weil er eben ein Amin ist. Nächste Frage ist, worin und wo hat der Mudah eine Wadi'a aufzubewahren? Die Antwort lautet, das hängt von der Wadi'a ab. Das muss artgerecht aufbewahrt werden. Es gibt Dinge, die werden in Hüllen aufbewahrt, in Tresoren aufbewahrt, in Kisten aufbewahrt. Man schaut eben, wie es ordentlich gemacht werden musste. Wenn zum Beispiel Goldbarren waren, dann sicherlich bewahrt man die nicht in der Vitrine auf, sondern eher in einem Tresor. Das wird erwartet. Wenn er hier dagegen verstößt, dann ist er Dhamin. Sollten Sie sich uneinig werden, ob er fahrlässig war oder nicht fahrlässig war, der Mudah und der Mudah, dann hat eben ein Experte das zu entscheiden, Fachleute das zu entscheiden, beziehungsweise zu bewerten, und der Richter entsprechend entscheidet dann. Denn es gibt eine der fünf fundamentalen Grundsätze im Fiqh, bedeutet Al-Adatu Muhakkama. Das heißt, das, was gang und gäbe ist, ist maßgebend. Und dafür braucht es kein Gesetz oder dafür braucht es keine klare Erwähnung im Vertrag, ja, sondern keiner würde sagen, dass man seinen Goldbarren, wie gesagt, auf dem Schreibtisch aufbewahrt. Oder zum Beispiel im Auto, im Kofferraum. Es kann aber auch sein, dass der Mudah und der Mudah sich beide einigen auf einem bestimmten Ort. Dann hat man so zu handeln, wie der Mudah das gerne hätte. Sollte man allerdings dann den Ort wechseln zu einem gleichwertigen oder einem besseren Aufbewahrungsort, bleibt man als Mudah, Amin. Auch im Falle der Unzulänglichkeit kann der Mudah haften, wenn er zum Beispiel ein Tier aufbewahren muss und er bewahrt es nicht artgerecht auf oder er füttert dieses Tier einfach nicht. Dann haftet er. Selbst wenn es ein Tier ist, das gefüttert werden muss, dann muss er es füttern, selbst wenn der Mudah es ihm sogar verbieten würde. Der Mudah ihm sagen würde, das ist meine Katze, bitte gib ihr nichts zu essen, lass sie verhungern, darf er gar nicht auf ihn hören, sondern er muss artgerecht mit dieser Amana, mit dieser Wadi'a umgehen. Es kann es sein, dass der Mudah Wertsachen bei sich hat und selbst nach einem weiteren Mudah sucht. Hier ist natürlich entscheidend der Grund, warum dieser Mudah gewählt worden ist, weil er mit dieser Wertsache ordentlich umgeht, sie ordentlich aufbewahrt. Und deswegen, wenn der Mudah einen anderen Mudah findet, der geeignet ist für diese Wadi'a, dann gilt der erste Mudah auch nicht als Dam, sondern bleibt Amin, beziehungsweise dann ist sein Vertrag mehr oder weniger erstmal aufgelöst. Aber weiß ja nicht, was die im Streitfall natürlich an wen er sich wendet, ist eine andere Sache. Aber sollte er es jemandem übergeben, der eben nicht Amin ist, dann es ist nicht vertrauenswürdig ist in diesem Sinne, dann natürlich würde er zu einem Damen werden. Das gilt auch, also der erste Mudah wird auch zu einem Damen, wenn er seine Wadi'a einer dritten Person übergibt, ohne dass die dritte Person davon Bescheid weiß. Und nimmt diese dritte Person die Wadi'a aktiv an, aber sie hätte diese Wadi'a gar nicht nehmen dürfen, weil sie zum Beispiel weiß, dass der Mudah das gar nicht will, dann wird man dadurch zum Damen. Dann wird diese dritte Person zum Damen. Und wie gesagt, jetzt im Falle eines Streites würde der Modع sich an den ersten Modع wenden und dieser erste Modع würde sich dann an den zweiten Modع wenden. Jetzt kann es sein, dass es zu einem Wadi'a-Vertrag kommt, aber der Muda' aus bestimmten Gründen befürchtet, die Wadi'a nicht ordnungsgemäß aufbewahren zu können. Wie zum Beispiel, wenn der Muda' verreisen muss. Da kann es natürlich sein, Fall Nummer 1, man hat sich schon zuvor geeinigt, Muda' und Muda', dass im Falle einer Reise der Muda' die Wadi'a mit sich nimmt. Das ist der erste Fall. Und da muss er sich daran halten, ansonsten wird er zum Damen. Zweiter Fall, man hat sich darauf geeinigt, diese Wadi'a nicht mitzunehmen. Dann muss er sie auch zurücklassen, sonst wird er zum Damen. Dritter Fall, man hat sich mit ihm nicht abgesprochen und wenn man und der vierte Fall ist dann natürlich, man hat dem Mutter die Entscheidung überlassen. Ja? Aber wenn man ihm die Entscheidung überlassen hat, dann hat der, Mutter natürlich die freie Wahl. Aber was ist, wenn man mit ihm es nicht abgesprochen hat? In diesem Fall hat der Muda' so zu handeln, wie es für die Bewahrung der Wadi'a am besten ist. Das heißt, es ist besser, wenn er es zu Hause lässt, ist er sicherer, oder wenn er die Wadi'a mit sich nimmt, ist er sicherer. Denn auch der Prophet, والسلام, als er ausgewandert ist, hat er die Wadi'a einer dritten vertrauenswürdigen Person übergeben, und zwar eben Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, beziehungsweise hat er die Wadi'a Ayman radiallahu anha ausgehändigt und Ali angeordnet, dass er sie den Eigentümern aushändigen soll. Insofern hat das war mit Sicherheit nicht abgesprochen mit den verschiedenen Mudi'a, sondern so hat der Prophet والسلام, gehandelt, weil es eben im Sinne des Eigentümers war. Und wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagte ja, sinngemäß wahrlich Allah ordnet euch an die Amanat, das heißt die Wadi'a, ihren Eigentümern auszuhändigen. Und dann sagen wir, diese Anordnung impliziert automatisch die Anordnung von allem, was für die Umsetzung dieser ersten Anordnung nötig ist. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns nun an, wie schaut es aus, wenn der Muda' über die Wadi'a verfügt, wenn er sie benutzt, wenn er sie verwendet. Grundsätzlich gesehen hat er nicht das Recht, die Wadi'a zu verwenden, denn dadurch wird er vom Amin zum Damen, wie zum Beispiel ein Pferd, das er zum Reiten benutzt, ein Auto zum Fahren, eine Klimaanlage zum Kühlen, einen Kühlschrank, den er einschaltet, ein Kleidungsstück, das er anzieht. Und wir sagen, wenn er, sobald er diese Sachen macht, haftet er und wird zum Damen. Und er wird zum Damen, auch wenn er nichts für den Schaden kann. Also angenommen, er nimmt das Auto, schaltet es ein und fährt los. Und dann wird das Auto durch einen Unfall, macht er, ein Beispiel ist, die Erde bebt und dadurch wird sein Auto zerstört. Ja. Oder er, ein Blitz schlägt auf den Baum ein, der Baum fällt auf sein Auto. So, er kann nichts dafür, durch höhere Gewalt ist das passiert, aber trotzdem haftet er dafür. Wenn er allerdings die Erlaubnis des Mudi' hatte, dann darf er von der Erlaubnis im Rahmen der Erlaubnis profitieren. Kann sein, er hat ihm gesagt, das Auto kannst du benutzen, zum Arbeit hin und zurückzufahren. Man darf es nicht benutzen, um schwere Sachen damit zu transportieren. Er darf es nicht überladen. Darf nicht damit dann, der Mutter weiß, seine Arbeit ist 5 Kilometer von ihm entfernt, sagt ihm, du kannst hin und her damit im Auto fahren. Dann darf er das Auto aber nicht benutzen, um die nächste Weltreise damit zu beginnen. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass es Dinge gibt, die sich von selbst verstehen. Wie gesagt, al-adatu muhakkama. Wie zum Beispiel, klassische Beispiel beim Auto, jemand leiht dir ein Auto aus, verreist, dann ist es und kommt nach 6, 7 Wochen wieder, dann ist es mit Sicherheit im Interesse des Mudi', dass seine Autobatterie nicht leer wird. Insofern, wenn er dieses Auto dann einschaltet und damit eine Runde fährt, zum Beispiel eine Viertelstunde fährt, damit eben die Batterie geladen bleibt, dann ist es mit Sicherheit im Sinne des Mudi', und in diesem Fall bleibt er Amin, Allahu A'lam. Um zu verdeutlichen, wie gefährlich es ist, mit der Wadi'a umzugehen, stellt mal vor, jemand gibt euch einen 100-Euro-Schein, den ihr aufbewahren müsst. Dann darf man diesen Fall, diesen 100-Euro-Schein, den man zum Beispiel im Geldbeutel bekommen hat, darf man den Geldbeutel nicht öffnen. Man darf nicht den Schein rausnehmen. Und man darf auch nicht sagen, ich wechsle diesen 100er durch 250er. Oder ich kaufe damit ein und später zahle ich das Geld zurück. All diese Sachen, wenn man das macht, ist man sofort Dhamin. Schauen wir uns auch eine weitere moderne Form der Wadi'a an, zwar bei Banken. Bei Banken kann es auch zur Wadi'a kommen, aber manchmal kann es auch zu vermeintlicher Wadi'a kommen. Ein Beispiel für eine richtige Wadi'a bei einer Bank: Man hat ein Bankschließfach bekommen mit einem Schlüssel und bewahrt darin einen Gegenstand auf oder Geld auf oder was auch immer und verschließt das, und man hat selbst Zugang dazu, aber kein anderer kommt daran. Also das heißt, also die Bank geht nicht an das Schließfach und nimmt diese Wertsachen, sondern das Schließfach ist verschlossen, bis man selbst dahin geht und das rausnimmt. Das ist eine Form einer echten Wadi'a. Das ist die erste Form. Eine vermeintliche Form der Wadi'a sind die sogenannten Girokonten. Ein Girokonto ist keine Wadi'a. Warum? Weil, wenn man Geld auf ein Girokonto einzahlt, dann nach einer Woche das Geld zum Beispiel abhebt, dann erhält man nicht dieselben Scheine, sondern man erhält einen gleichwertigen Betrag. Man hält nicht genau den 100er, den man eingezahlt hat, dieses Blatt, sondern man erhält wieder 100 Euro, zum Beispiel in 250ern, auch vielleicht wieder in einem 100-Euro-Schein. Aber man erhält nicht dasselbe Blatt, sondern man erhält den Wert, den man eingezahlt hat. Und deswegen handelt es sich hier bei diesem Konto, beim Wadi'a-Konto, nicht, Entschuldigung, bei diesem Girokonto nicht um Wadi'a, sondern wir reden von einem Qard, von einem Darlehen. Denn wenn ich jemandem Geld gebe, aber nicht dasselbe Geld beanspruchen darf, sondern gleiches Geld, also Geld im gleichen Wert, dann handelt es sich um einen Qard-Vertrag. Und wenn es ein Qard-Vertrag ist, dann gelten die Regeln für Qard-Verträge, dann gelten die Regeln für Darlehensverträge. Und deswegen, wenn man Geld auf das Konto einzahlt und dadurch mehr Geld rausbekommt, weil es eben angelegt worden ist, dann nennt man das einen Riba-Vertrag. Dann ist das ein Zinsvertrag. Und man kann das nicht rechtfertigen, indem man sagt, das ist eine Wadi'a, für die der Wakil solche Geld genommen hat oder Geld bekommen hat sogar. Ja. Also das passt nicht, sondern das ist ein eindeutiger Darlehensvertrag, der hier besteht zwischen der Bank und dem Bankkunden. Zurück zu den Aufgaben des Muda. Zu seinen Aufgaben gehört es, wie wir gesagt haben, die rechtmäßige, die artgerechte Aufbewahrung. Dazu gehört auch, dass er die Wadi'a separat aufbewahrt. Denn er hat vielleicht mehrere Wadi'a, so darf er nicht diese Wadi'a, die er bekommen hat, zu anderen gleichen oder ähnlichen stellen, sodass man sie nicht unterscheiden kann. Dadurch wird er zum Dhamin. Beispiel: Er bekommt 3 Schafe von einem und 2 Schafe von einem anderen und legt sie alle zusammen, ohne dass er sie unterscheiden kann. Dann in diesem Fall wird er dadurch zum Dhamin. Ebenfalls zum Damen wird der Muda, wenn er die Wadi'a leugnet und später wieder gesteht. Er sagt also zuerst sagt er, ich habe nichts zum Aufbewahren bekommen, und später weil er sich zum Beispiel daran erinnert, nach der Leugnung, nach dem Juhud, sagt er, doch, ich kann mich erinnern, doch, doch, ich habe was bekommen. Insofern wird er zum Damin. Erst recht, wenn er im Nachhinein behauptet, diese Wadi'a sei zerstört worden. Er sagt, ja, stimmt, ich habe was bekommen, aber das ist leider schon zerstört worden. Ebenfalls wird der Muda' vom Amin zum Damin, wenn eine bestimmte Frist ausgemacht worden ist, wann er die Wadi'a zurückgeben soll und er ohne Rechtfertigung, ohne Entschuldigung diese Frist hat verstreichen lassen. Und jetzt kommen wir zu den sogenannten Streitfragen wieder am Ende des Kapitels. Und die erste Streitfrage könnte sein, ob die Wadi'a zurückgegeben worden ist. Der Muda' sagt, ich habe die zurückgegeben. Und der Muda' sagt natürlich, nein, das stimmt nicht, ich habe die Wadi'a noch nie bekommen. Ja, die Frage ist, wer hat grundsätzlich recht? Wir sagen, wir haben ja einen Wakala-Vertrag und man hat sich ja diesen Muda' nur ausgewählt, weil man ihm vertraut. Also sagen wir, hat der Muda' grundsätzlich recht. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Er behauptet, ich habe die Wadi'a zurückgegeben. In diesem Fall müsste der Muda' seine Aussage beweisen. Anders ist es allerdings, wenn zum Beispiel der Muda' sagt, ich habe die Wadi'a demjenigen ausgehängt, dem du wolltest. Ja? Das ist jetzt nicht mehr das, was grundsätzlich der Fall ist. Grundsätzlich muss der Muda' den Muda' das zurückgeben. Aber wenn er behauptet, dass wenn der Muda' behauptet, er sollte es einer anderen Person aushändigen, dann muss er das wiederum beweisen. Ja? Und am einfachsten natürlich solche Sachen sind durch eine Empfangsbestätigung, die man sich einfach unterschreiben lässt. Ein weiterer Streitfall könnte sein, die Wadi'a ist zerstört worden oder beschädigt worden. Natürlich wird behauptet der Muda' jetzt, also das ist der Streitfall, denn sonst wäre dieser Fall interessant, er behauptet, die Wadi'a ist zerstört worden, allerdings ohne sein Verschulden. Er kann nichts dafür. Oder beschädigt worden, zum Teil. Beispiel, er hat 100 Schafe gehabt und jetzt durch eine Flut sind ein paar Schafe ums Leben gekommen. Auch hier in diesem Fall gilt, der Muda' ist Amin, also gilt auch seine Aussage grundsätzlich als die richtige. Und der Muda' muss das Gegenteil beweisen, falls er also der Meinung ist, dass der Muda' im Unrecht ist. Weiteres Beispiel, die Wadi'a wurde gestohlen und dann natürlich kann es sein, dass der Muda' behauptet, der Muda' hätte nicht auf die Wadi'a ordnungsgemäß aufgepasst, hätte nicht genug Acht gegeben. Das ist eine Behauptung, grundsätzlich gilt, der Muda' ist Amin, deswegen hat er ihn gewählt und deswegen muss der Muda' diese Aussage beweisen. Wenn sich herausstellt, im Nachhinein, dass der Muda' unehrlich ist. Ja? Zum Beispiel behauptet, er hätte nie was ausgehändigt bekommen, aber der Muda' kann seine Aussage beweisen, dann ändert sich natürlich die Situation. Dann ist der Muda' nicht mehr vertrauenswürdig. Sein Vertrauen ist erschüttert, ist in Frage gestellt oder gar nicht mehr vorhanden, kann man sagen. In diesem Fall, weil er zum Beispiel geleugnet hat, dass er überhaupt eine Wadi'a bekommen hat, dann und es wurde bewiesen, doch, er hat sie bekommen, und sagt er, ja, aber ich habe sie dir wieder ausgehändigt. Dann gilt seine Aussage nicht mehr als bewiesen. Dann muss er sie beweisen. Weil im Normalfall haben wir gesagt, wenn sie sich uneinig sind, ob die Wadi'a zurückgegeben worden ist oder nicht, dann gilt die Aussage des Muda', weil er vertrauenswürdig ist. Aber in diesem Fall ist sein Vertrauen zerstört, insofern, weil er geleugnet hat, eine Wadi'a überhaupt bekommen zu haben, also muss er jetzt beweisen, dass er die Wadi'a zurückgegeben hat. Weiterer Fall, der Muda' verstirbt. Die Frage ist, besteht der Vertrag auch weiterhin zwischen dem Muda' und den Erben des Muda'? Die Antwort lautet nein. Der Vertrag bestand zwischen dem Muda' und dem Muda' und dieser ist durch den Tod praktisch aufgelöst. Aber das bedeutet, die können natürlich fortsetzen. Ja? Aber sie sind trotzdem für die artgerechte Aufbewahrung verpflichtet, bis eben die Wadi'a ausgehändigt wird. Aber die Frage ist jetzt in diesem Zusammenhang, müssen Sie Ihre Aussage beweisen, wenn Sie sagen, Sie haben die Wadi'a zurückgegeben, oder treten Sie anstelle des Mudah, der vertrauenswürdig war? Und die Aussage, die Antwort lautet nein, Sie müssen Ihre Aussage beweisen. Sie müssen Ihre Aussage beweisen. Und Sie treten in diesem Fall nicht an die Stelle des Mudah. Nächster Fall ist, wir haben jetzt mehr als einen Mudir. Und drei Mudir übergeben ihre Wadi'a einem Mudah. Und jetzt verlangt einer von diesen, wer ist es, Mudir, gemeint ist, dass diese Teilhaber sind, ja, oder ja, es gibt zwei Fälle, entweder sind Teilhaber, sind keine Teilhaber. Wenn sie Teilhaber sind, also wenn sie keine Teilhaber sind, dann ist es ja uninteressant, da kann jeder seine Wadi'a haben, wann er will. Aber wenn sie Teilhaber sind, dann stellt sich die Frage, wenn einer von dreien seine Amana, seine Wadi'a zurückhaben will, ist diese Wadi'a aufteilbar? Wie zum Beispiel, sie haben zu dritt 300 Sa' Datteln aufbewahren lassen. Da kann der Mudah, wie heißt es, ihm dann entsprechend seinen Anteil geben. Aber wenn die Wadi'a sich nicht aufteilen lässt, dann darf er die Wadi'a nur aushändigen, wenn die anderen auch damit einverstanden sind. Wie zum Beispiel, wenn sie zusammen ein Pferd besitzen, ein Auto besitzen oder ähnliches, dann darf er die Wadi'a nur aushändigen einem Mudir, wenn die anderen auch damit einverstanden sind. Ein weiterer Fall ist oder Frage ist, ein Mudir wird bestohlen durch einen Rasib. Nun ist die Frage, und jetzt die Frage, darf der Mudah selbst bei Gericht beantragen, dass die Wadi'a vom Rasib genommen wird und dem Eigentümer zurückgegeben wird oder dem Mudah zurückgegeben wird, oder darf das nur der Eigentümer selbst? Also die Frage ist, beinhaltet der Wadi'a-Vertrag automatisch auch das Recht seitens des Mudah Anklage zu erheben im Falle von Rasb? Die Antwort lautet ja, denn Allah, also wie gesagt, sinngemäß, Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern wieder auszuhändigen. Und er kann das nur machen, in diesem Fall, wenn er Anklage erhebt. Und wenn das für einen Mudah gilt, der ja von der Wadi'a, der nicht profitiert, also hat er ja kein Geld dafür, der macht das ja freiwillig, dann erst recht für einen Mudarab. Ja? Einen Mudarab, bei dem Mudaraba-Vertrag. Denn der Mudarab, ihm steht sogar ein Anteil am Gewinn zu. Das heißt also, er darf automatisch auch Anklage erheben im Sinne des Mudarib. Also Beispiel, ein Mudarab erhält von einem Mudarib Geld, um damit zu arbeiten, um das zu investieren. Und dann nimmt es ein Rasib weg. In diesem Fall darf der Mudarab auch Anklage erheben. Und er darf auch das Geld entgegennehmen, wenn der Richter es ihm zurückgebracht hat. Und dasselbe gilt auch parallel für den Murtahin, dem Pfandbewahrer und dem Mustajir. Das heißt, derjenige, der ein Auto zum Beispiel mietet oder etwas anderes. Wie sieht es aus in Bezug auf den Mudah? Es kann ja sein, dass man eine Wadi'a bekommt und dass man verstirbt, während man diese Amana bei sich zu Hause hat. Und deswegen sei man erinnert an die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ma haqqu mri'in muslim lahu shay'un yusri fihi yabitu laylatayni illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah. Ibn Umar radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es steht einem Muslim, der etwas bei sich hat, für das er ein Testament zu schreiben hat, nicht zu, 2 Nächte zu verweilen, ohne ein geschriebenes Testament bei sich zu haben. Also ist man hier verpflichtet zu dokumentieren, irgendwie, dass die Sache stattgefunden hat, als in Form einer Wasiyya. Allerdings, wenn man, wie heißt es, eine Wadi'a entgegengenommen hat und Vertrag aufgeschrieben hat oder eine Empfangsbestätigung unterschrieben hat und diese dem Mudi' ausgehändigt hat, dann reicht das aus. Dann ist es in diesem Fall Mustahab, das noch zusätzlich in einem Testament aufzuschreiben, weil das Recht ist ja dadurch schon gesichert, dass man diese Empfangsbestätigung unterschrieben hat. Wallahu tabarak ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam, baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tasliman kathira.